Hallo, da sind wir endlich wieder.
Wer sind denn wir?
Wer sind wir? Das ist heute nämlich die große Frage, denn wir wollen uns mal heute ein bisschen anders vorstellen. Hier so eine ganz talentierte Moderatorin hat für uns nämlich so ein Pfeil aufgenommen, was unserer Vorstellung dienen könnte. Dass, ich würde sagen, wir machen es dann heute mal so. Ja, also Experiment. Jetzt hier. Ich bin gespannt.
Weil Sprache mehr ist als nur Gerede. Hier ist die neue Folge vom Speech and Language Podcast 2.0 mit
Anja Herbach
und Caroline Selzer.
Ja, das war's. Cool, oder? Ne, du hast es gar nicht gehört. Ich habe es hier nur auf
dem Kopfhörer. Genau.
Gut, aber ich finde es schon gut, weil Sprache nicht nur Gerede ist. Also schon ein nices Upgrade. Vielen Dank.
An unsere Studentin.
Genau. Coole Sache. Okay, das ist das eine Experiment. Das andere Experiment ist ja, dass jedes Thema eigentlich für uns ein Experiment darstellt. Ne?
Genau, und diesmal haben wir ein bisschen länger gebraucht, um uns wieder zusammenzufinden. Gut, dass heute schon Ferien sind.
Ja, genau, da haben wir vielleicht wieder ein bisschen mehr Podcast-Freiraum, aber das ist dann auch die Frage, wie viel Zeit hat man tatsächlich dann in den Ferien? Aber ich hoffe, dass das schon noch was wird, dass es verschiedene Klopf. Kleiner Unfall, Möglichkeiten gibt,
was aufzunehmen.
Jo. Entweder mit uns beiden oder ich habe ja noch andere Projekte in der Pipeline sozusagen.
Ja. Ein paar andere Interview-Podcasts. Ne,
genau, mit den USA und so weiter und so fort. Aber wir wollen mal nicht weiter vorgreifen. Worum soll es heute gehen? Heute wird es gehen um
Dokumentation und in der Therapie, in der logopädischen Behandlung. Und wir gucken natürlich nochmal ganz konkret auf die Aktenführung und die logopädische Dokumentation. Dokumentation logopädischer Therapien im Ausbildungskontext. Das ist ja unser beider Thema.
Mhm, genau, das ist unser basales Hauptthema eben, ne, weil das ja unser
tägliches Brot in der
tägliches Brot ist, genau, und uns auch wirklich sehr am Herzen liegt. Deswegen dazu einmal ein paar Worte. Das ist ein Trommelwirbel wert, würde ich sagen. Ja, jetzt aber.
Also man muss ja ein paar Sachen verschriftlichen. Meistens ja auch, weil einerseits sowas wie Dokumentationspflicht herrscht, andererseits auch, weil das mit dem Gedankenlesen immer nicht so gut klappt und dann ist gut, wenn man hat es mal aufgeschrieben, was man sich so überlegt hat.
Mhm. Genau. Mhm. Also wir hatten ja vorhin so ein bisschen so eine strategische Planung gemacht von dem Podcast und die Frage ist die, wir haben ja grundsätzlich eine Dokumentationspflicht, wenn wir in der logopädischen Praxis arbeiten oder eine Praxis haben, ne? Und da müssen wir dafür sorgen, dass das alles dokumentiert wird. Und wenn du einfach mal kurz erzählst, ja, hier so am Puls der Zeit hier bei euch in der Praxis, wie läuft das ganz konkret mit der Dokumentation? Wie macht ihr das? Wie machst du das? Was ist dir dabei wichtig? Einfach mal so ein paar Stichpunkte dazu.
Ja, also Pflicht ist eben, dass dokumentiert wird, wann hat was mit den Patientinnen und Patienten stattgefunden. Einfach von jeder Therapiestunde zu dokumentieren, auch schriftlich festzuhalten, was waren die Inhalte, was hat man erreicht in dem Moment. Und gerade zu Beginn der Behandlung, auch im Rahmen von der Diagnostik, sollen nicht nur die Diagnostikergebnisse kurz festgehalten werden. Das reicht ja tatsächlich im echten Praxisleben mit den Protokollbögen und da einer Zusammenfassung drauf, was mit der Diagnosestellung, aber auch zu dokumentieren, ist der Patient oder die Patientin oder auch die Eltern, je nachdem, haben die Interesse daran, wie ja, gibt es irgendwelche anderen Sachen, die wir noch veranlassen wollten, an Untersuchungen, sowas auch zu dokumentieren.
Also, dass man also sich dann überlegt, ob man die nochmal woanders hinschickt, genau, auch um nochmal.
Nochmal Kieferorthopäde, nochmal ein spezieller Hörtest oder irgendwas. Also, das sollte man auch dokumentieren. Und dass man so Formalzeugs auf Datenschutz hingewiesen hat. Und sowas alles muss auch dokumentiert sein.
Genau, so eine Art
sein.
Behandlungsvertrag ist das auch, ja, bei genau, euch so? Nennt sich genau. das auch Behandlungsvertrag?
Nee, heißt Informationsblatt quasi. Aber das heißt, glaube ich, in jeder Praxis anders. Ja. Aber es ist wie ein Behandlungsvertrag. Man verpflichtet sich gegenseitig, Termine einzuhalten. Für die Kinder nochmal, wann endet die Aufsichtspflicht? Wie ist das, wenn man, bis wann müssen Termine abgesagt werden? Genau, diese ganzen Sachen werden festgehalten.
Genau, so. Und du sagst Informationsblatt, das heißt also, die wesentlichen Punkte sind sehr überschaubar notiert dann. Genau. Ne? Und das ist dann klar, das ist mehr oder weniger die Vereinbarung, die man gegenseitig trifft. Ne? Ist natürlich auch ganz wichtig, ne? Also einmal für das, für den Fortschritt in der Therapie und auch eben für beide Seiten, dass das zuverlässig auch stattfindet.
Genau.
Ne?
Das ist ja auch eine ernsthafte Sache. Gerade der Punkt Zuverlässigkeit, den du ansprichst, ist, glaube ich, total wichtig. Wenn das nicht einfach nur was ist, auch und wenn es dann mal passt, kommen sie vorbei, sondern dass das vorher klar geklärt ist. Eine logopädische Behandlung kann umso effektiver laufen, wenn die Termine regelmäßig eingehalten werden.
Genau, und natürlich ist es auch eine wirtschaftliche Frage.
Ja,
ne?
Natürlich.
Also
natürlich.
Das ist ja klar. Ne? Man bietet es ja nicht aus Spaß an, will er seine Brötchen damit verdienen. Ne?
Ja, bis hin zu Unterschrift für, ich bin einverstanden mit Videotherapie wenn es anders nicht geht oder solche Fälle. Also, dass sowas von Anfang
an. Ja, nicht nur, wenn es anders nicht geht. Ich meine, Videotherapie ist ja jetzt aktuell auch ein probates Mittel, ne? Wird ja auch vollkommen vollumfänglich akzeptiert, außer dass der Patient auch einmal da gewesen sein muss. Oh, egal. Das ist ja jetzt ein kleiner, anderer Punkt, ne? Genau, du hattest gesagt, was du dokumentierst gerade so, ne? So ungefähr, ne? Wahrscheinlich auch so von Stunde zu Stunde dann. Ne?
Genau, nach jeder Stunde muss wirklich auch aufgeschrieben werden, was fand statt. Mhm. Tatsächlich sind das bei mir wenige Zeilen, ne? Weil das ist zwar in erster Linie für mich und in zweiter Linie dafür, dass auch, falls irgendjemand das mal prüfen würde, Betriebsprüfung hier und da oder von der Krankenkasse, dass da dann nachvollziehbar ist, woran wurde denn gearbeitet. Aber geht es nicht um falsch oder richtig, sondern es geht darum, dass dokumentiert wird, dass logopädisch gearbeitet wurde.
Okay. Genau. Wie dokumentierst du denn dann, also machst du das auf irgendwelche Zettel oder, ich kann ja auch noch erzählen, wie ich das damals gemacht habe in der Praxis dann, wie hat man sich das vorzustellen?
Also ich kenne es auch aus verschiedenen Praxen unterschiedlich, von DIN A4 Mappen, so ähnlich wie wir es auch bei uns im Studienalltag haben, für die Patientinnen und Patienten, also DIN A4-Mappen, wo DIN A4-Blätter drin sind und man schreibt einfach handschriftlich drauf Datum und was habe ich gemacht und die wievielte Therapieeinheit von dem Rezept war das, bis hin zu diese Klappkarteikarten hatte ich in einer Praxis, wo man quasi für jedes Datum eine Zeile hat und das dann aufschreibt. Also ich habe dann oft noch eine zweite dazu genommen. Ich einfach für mich immer noch mal ein paar mehr Sachen aufschreibe. Und aktuell in der Praxis arbeiten wir mit einer digitalen Variante, mit einer Software, wo Patientenverwaltung und Termine und eben die Dokumentation zusammenhängt. Und das ist eine digitale Akte, wo man es einfach geschwind mal reintippt.
Das heißt, man hat dann alles praktisch
papierfrei.
Unter Dach und Fach, papierfrei, relativ easy im Zugang, nehme ich mal an auch, ne?
Ja, also für mich war es ein bisschen eine Umstellung, plötzlich das so zu tippen. Wenn ich das mit dem Stift aufschreibe, habe ich andere Zeichen gemacht. Ich kann auch auf der Tastatur mir einen Pfeil tippen oder so ein Schlängellinchen oder einen Plus und ein Minus. Aber bestimmte Zeichen für die ein oder andere mundmotorische Übung oder sowas habe ich einfach kryptische Zeichen für mich immer gehabt. Mhm. Und da muss ich jetzt natürlich mir was anderes dann überlegen, andere Abkürzungen oder Stichworte. Also das war für mich persönlich eine Umstellung, aber du hast vollkommen recht, der ist es total niederschwellig und funktioniert prima. Und ich vermute mal, für alle, die deutlich jünger sind als wir, ist das ja überhaupt kein Problem. Also wenn es auch keine Umstellung ist, sondern man damit anfängt, ist es ja
eh. Da bin ich ja sehr empfindlich, das hat doch nichts mit dem Alter zu tun.
Nee, aber vielleicht mit der Dauer der Zeit, die man vorher Notizen handschriftlich gemacht hat und für sich einen eigenen Code entwickelt hat.
Ja, ich denke mal, man kann ja auch für sich noch zusätzlich eine andere Dokumentation haben, ne? Wenn die für einen selber ist, dann sozusagen auch. Ne?
Ich tippe das ja doppelt gemoppelt, das würde ich nicht machen.
Naja, habe ich auch schon gemacht. Ne? Ja. Ja, das klingt ja spannend. Wie heißen denn solche Programme nochmal so ungefähr, nur dass man da so eine Hausnummer hat? Wie heißen die Dinger? Es gibt ja verschiedene Softwares, glaube ich. Ne? Eine hatte ich auch mal mitverwendet über eine Praxis, wo ich war. Da gab's, früher gab es, glaube ich, nur eine Zentrale, ne? Und jetzt sind das mehr. Du, da, also fallen dir da Namen ein? Müssen wir gleich mal ChatGPT fragen.
Genau, oder Google mal. Also da gibt es unterschiedliche. Ich glaube, es ist gar nicht so relevant, wie die heißen.
Ich frage mal ChatGPT.
Die Ansprüche oder der... Das ist ja immer mal ganz unterschiedlich, warum man das auch für das Praxismanagement nutzen will. Mhm. Entweder, weil man weniger Papier haben möchte.
Oder weil man die Abrechnung auch gleich mit drin hat.
Oder auch die Terminplanung gleich mit drin hat. Ja. Ne? Also ich glaube, es sind einfach unterschiedliche Sachen.
Ich frage jetzt mal ChatGPT. Ne? Hi, ich habe mal eine Frage, und zwar, was für Praxissoftware gibt es denn für logopädische Praxen hier in Deutschland? So, was für gängige Softwares sind denn das?
Für logopädische Praxen in Deutschland gibt es verschiedene Softwarelösungen. Bekannte und gängige Optionen sind zum Beispiel FEORG und PraxWin. Diese Programme unterstützen bei der Praxisorganisation, Terminplanung und Patientenverwaltung. Gibt's noch was Spezielles, das du wissen möchtest?
Ja, wir sind gerade beim Thema Dokumentation. Kann man da denn auch gut dokumentieren mit diesen Programmen?
Ja, mit Programmen wie FEORG und PraxWin lässt sich die Dokumentation in logopädischen Praxen ziemlich effizient gestalten. Man kann Behandlungsverläufe, Therapieberichte und Patienteninformationen digital erfassen und verwalten. Das spart Zeit und ist übersichtlich. Klingt das passend?
Ja, voll. Danke. Tschüss.
Nicht, dass du uns hier als Podcast und Informationsquelle überflüssig machst, Anja.
Oh Gott. Nee, natürlich nicht. Nein, ich fand das ganz cool, ne? Dass man kann da auch reinsprechen und dann gibt es richtige Dialoge. Ich habe da neulich Abend über ein Thema diskutiert. Ich mache das manchmal auch beim Autofahren. Das ist noch besser als Hörbücher hören, okay. Das war jetzt aber übersteuert, hier sehe ich gerade, ne? Das, na gut, egal. Ist jetzt so, wie es ist. Gut.
In der Ausbildungsvision haben wir es ein bisschen anders.
Ne? Ja, genau. Ja, so viel dazu. Ich mache mal kurz einen kleinen Jingle, weil wir jetzt hier so an einem Punkt angekommen sind, der damit fast abgeschlossen ist. Ich sage auch noch zwei, drei Sätze zu dem, wie ich es damals gemacht habe. Ne? Genau, also ich habe seinerzeit halt auch diese Blätter gehabt, also wir hatten keine Software, ne, sondern einfach so linierte so Tabellen oder so, wo das dann ganz, ganz kurz eingetragen wurde und die Berichte haben wir auch mit der Hand geschrieben, zwei Zeilen und gut war es. Das ist ja auch bei T-Org auch so teilweise, ne, dass man da so ein, zwei Zeilen schreibt. Und ich habe aber für mich zu Hause, weil ich ja direkt aus der Ausbildung kam, habe ich noch die sehr aufwendig selber Dokumentation betrieben. Was war Thema irgendwie, ne, oder was habe ich gemacht, wo ist gerade der Stand, was wird in Zukunft weitergemacht. Da hatte ich dann irgendwie seitenweise Tabellen ausgefüllt zu Hause noch, ne? Also so von wegen, ne? Da fand ich eigentlich ganz gut, tatsächlich. Ne?
Da hat dir so dieses Niederschreiben auch nochmal geholfen, dich zu sortieren.
Ja, weil ich finde halt, wenn man ganz neu ist irgendwie, ne, hätte ich das einfach irgendwie gemacht, hätte ich das Gefühl gehabt, ich gehe da jeden Tag hin und mache einfach irgendwas. Ne? Und diese drei Sätze, die ich da irgendwie in die Dokumentation reinschreibe, die sind ja eigentlich für einen Anfänger überhaupt nicht ausreichend. Ne? Und ja, mir war das total wichtig, einfach bei jedem Patienten, weil ich bin ja gleich voll eingestiegen mit einer fast Vollzeitstelle oder mit einer 87,5% Stelle oder sowas in der Richtung. Und da war es mir wichtig, dass ich den Überblick behalte. Das war mir mein Berufsethos dann doch wert. Ne? Aber natürlich wesentlich mehr Arbeit, war wesentlich mehr Arbeit als die Arbeitszeit, die man da eigentlich dann bezahlt bekommen hat. Ne? Aber gut. Also
was ich jetzt immer noch mache, ist, wir haben trotzdem noch Akten, wo Therapiematerial für den jeweiligen Patienten oder Patientin drin ist. Und da habe ich immer noch so einen kleinen Notizzettel oder Haftnotiz drin, wo ich mir die Bereiche und ein grobes Ziel formuliere, worum es bei dem Patienten jetzt in nächster Zeit geht. Mhm. Das habe ich auch, das mache ich auch immer noch. Mhm. Und das steht auch nicht in der, in der Praxissoftware. Da gibt es keinen gezielten Platz für, aber also das sind auch Gedanken, die ich mir auf jeden Fall immer noch mache.
Genau, und jetzt kommen wir gleich zum Zentralen, zum Kern der Sache, ne? Also wie ist es denn im Arbeitsalltag, ne? Hatten wir gerade so ein bisschen beschrieben. Und jetzt irgendwie zum Kern der Sache, wie ist es denn bei uns an der Schule bzw. im Studiengang? Davor auch nochmal eine Verschnaufpause.
Was gibt es denn für bei uns alles für Überschriften, was auf den Blättern steht, die man da seitenweise reinheftet?
Ja, es gibt verschiedene Überschriften. Einmal, es gibt ein Untersuchungsblatt. Na gut, du hattest ja gesagt Informationsblatt, das heißt bei uns Behandlungsvertrag, ne? Wo alles festgehalten ist, dass wir auch vielleicht mal Zoom-Therapien machen und so. Dann der Behandlungsvertrag ist recht umfassend. Ja. Schweigepflichtsentbindungen, ne, müssen natürlich auch mit in die Akte rein, gehören ja auch zur Dokumentation. Das sind so die Nebenschauplätze, dann irgendwie ganz wesentlich der sogenannte Untersuchungsbericht, wofür wir extra Formulare entwickelt haben. Von uns aus, wir benutzen aber jetzt, das machen wir weiter von uns aus. Dann die Rahmenpläne, die Therapiepläne. Dann haben wir noch unsere logopädischen Berichte, die wir jetzt inzwischen auch an den allgemeinen gültigen Formularen jetzt ausgerichtet haben, ne, an dem, was wer vorschlägt. Der,
vom Heilmittel
Katalog, genau, das machen wir jetzt. Richtlinien. Genau. Aber wir machen die ausführlicheren Berichte und nicht nur die Kurzberichte. Die Kurzberichte sind ja teilweise nicht so aussagekräftig, wenn sie auch in der Dokumentation, in der Praxis Verwendung finden, in der Regel. Ich habe da neulich mal einige bekommen und habe mir hinterher gedacht, was ist das denn? Total informativ.
Genau. Also für die Information von Therapeutin zu Therapeutin nützt es nicht viel.
Ja, genau.
Aber mehr braucht ein Arzt oder eine Ärztin zur Weiterverordnung erstmal nicht. Und die ausführlicheren Berichte sind ja die, genau, die wir dann jetzt auch aufgenommen haben.
Genau. Gut.
Und eben unser Ergebnis- bzw. Verlaufsprotokoll und plus noch eine schriftliche Reflexion.
Genau, also eine Ergebnis, also Verlaufs-Ergebnisprotokoll oder Reflexionsprotokoll auch, je nachdem. Das wollen wir gar nicht so ausführlich jetzt machen, aber das ist im Prinzip das, was der Dokumentation der Praxis am nächsten kommt. Das ist, nehme ich mal an, unser logopädischer Bericht in Form der Kurzberichte, die wir machen. Also nicht unserer, sondern grundsätzlich, du musst Berichte schreiben, auch für die Ärzte, wenn die wollen. Und eben
auch die Dokumentation der Stunde.
Die Dokumentation der Stunde im Sinne des Ergebnisprotokolls oder so, ne? Wobei das schon ein bisschen ausführlicher ist als in der Praxis. Okay, ja, jetzt gehen wir, bevor wir nochmal unbedingt jingeln, weil jetzt kommt wieder so ein kleiner Abschnitt. Womit fangen wir denn jetzt an?
Vielleicht ganz am Anfang chronologisch der Untersuchungsbericht. Ist ja was, was man in der Praxis eher nicht so schreibt. Da sind zwar Informationen drin, die auch in der Praxis gesammelt werden, aus der Anamnese und aus der Diagnostik, die durchgeführt wird. Aber so ausführlich und umfassend, wie unsere Studierenden das niederschreiben, macht man das in der Praxis nicht mehr, beziehungsweise eher sehr, sehr selten, wenn das mal als ausführlicher Bericht angefragt wird.
Ich habe gerade überlegt, was denn da eine Verknüpfung wäre. Ne? Also in der Praxis hast du ja, und das haben wir, glaube ich, gerade noch nicht erwähnt, man führt ja auch eine Anamnese durch, und da habe ich ja wahrscheinlich auch ein Stück Papier, ein Blatt Papier, habt ihr wahrscheinlich auch, ne? wo ihr dann drauf schreibt, die Ergebnisse, und die kommen ja dann auch in eine Akte oder werden eingescannt und in die Software mit reingetan. Ne? Das heißt, die Informationen, die liegen dann alle in der Praxis auch vor, aber uns ist es wichtig, dass das Ganze nochmal gebündelt in einen Untersuchungsbericht mündet.
Ja.
Ne?
Ja. Also das würde ich denken, ist so ein ganz typisches Ausbildungstool, um am Anfang, wenn man sich die ersten Male oder die ersten Jahre in der Ausbildung eben dann damit beschäftigt, einen ganz neuen Patienten kennenzulernen, dass man da sich drin übt, die unterschiedlichen Ergebnisse, Informationen aus der Anamnese, die eben von jemand anderem kommen, in Zusammenhang zu bringen mit den Informationen, die ich selber aus einer Diagnostik herausziehe, mit Beobachtungen, die ich in der Anamnese und in der Diagnostik mache.
Inklusive T-Werte, ne, ist die Person im Normbereich, nein, Auffälligkeiten hier. Dass man sich das alles nochmal bewusst macht, bündelt. Ne? Also ich denke mal, es ist eine Bündelung.
Unbedingt. Und auch sich bewusst macht, habe ich alle Informationen, die ich brauche? Also deswegen zu wirklich vielen, vielen Überschriften, wenn wir zwar jetzt aus unserem Kindersprachebereich bei Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen gucken, dann würden wir eben oder erwarten wir in der Ausbildung, dass zu allen sprachlichen Bereichen eine Aussage getroffen wird. Da reicht eben nicht zu sagen, ach, das Kind hat eine Aussprachestörung, sagen zu Wortschatz und Grammatik, das ist ja nicht betroffen, sondern um zu der Aussage zu kommen, die Bereiche sind nicht betroffen, erwarten wir im Untersuchungsbericht eben die Ergebnisse. Warum ist das nicht betroffen, das Kind dort? Was kann es denn? Also auch nochmal finde ich wichtig, den Blick weg von der puren Defizitorientierung, sondern dass man da auch gerade im Rahmen der Ausbildung nochmal den Blick auch auf die Stärken bei uns jetzt des Kindes wirft, sich das auch immer nochmal bewusst macht. Unter Umständen auch, um es Eltern noch mal deutlicher zu machen. Wir arbeiten in diesem Bereich und alle anderen Bereiche, die es rein theoretisch und praktisch gibt, da müssen wir gar nichts machen, weil die altersgemäß oder unauffällig oder wie auch immer
sind. Also es ist bündelt, es wird gebündelt alles. Ne? Man sieht dann, ist es vollständig, hattest du gerade auch so gesagt. Wir arbeiten ja auch ICF-orientiert, du hast ja gerade von dem Weg von der Defizitorientierung, ICF ist ja auch irgendwie eher ressourcenorientiert, ne? Dass das auch eingeordnet wird, wo gehört das denn hin im Rahmen der ICF, dass man nicht nur sagt, wir haben hier irgendwelche Funktionsziele oder ne, Struktur, Körperstrukturen können wir ja jetzt nicht so verändern, ne? Aber na doch, Stimmtherapeuten vielleicht können an den Stimmlippen gut arbeiten. Genau, also das ist auch nochmal wichtig, dass einem bewusst wird, wo gehört es denn hin, hier so anhand von Instrumenten, die ja weltweit zur Verfügung stehen, wie nämlich dieser International Classification of Functioning, Disability and Health, ne? Nach dem psychosozialen Modell und so weiter und so fort, das führt jetzt zu weit.
Aber also, das ist total wichtig.
Ja, genau, aber da haben wir dann auch praktisch, das haben wir eingearbeitet in den U-Bericht, ne? Damit die auch wissen, was gehört wohin. Ne? Theoretisch könnte man auch noch anfangen zu kodieren, aber das führt ein bisschen zu weit, ne? Weil die Codes, mit denen arbeiten wir jetzt nicht so direkt, die werden nur international interessant. Es ist eher so eine Art Sensibilisierung, ich hätte fast Desensibilisierung, aber das ist eher eine Sensibilisierung für eben diese Konzepte, ne, für die Rahmenbedingungen der Therapie, laut DIMDI und so weiter und so fort. Von daher, ja, eine gute Sache, sich einen Überblick zu verschaffen. Ansonsten hätte man, und so wäre es dann in der Praxis, um da wieder den Bezug herzustellen, entweder eine konkrete händische Akte oder einen Ordner im Programm, im T-Org beispielsweise, wo die Informationen alle auf den ursprünglichen Blättern hinterlegt sind, auf den Testprotokollbögen, in der Anamnese und so weiter und so fort. Ne? Also das ist der Unterschied ist der, dass man das überträgt von den Protokollbögen in einen Text. Ne?
Genau. Und ich glaube, dass das für diesen Ausbildungskontext eine wichtige Herangehensweise ist, sich zu vergewissern, habe ich alle Informationen, was sagen mir die eigentlich, wo gehören die denn hin aus den unterschiedlichen Testverfahren, war das jetzt eine Information zum Bereich der Grammatik, ist das eine Information, die was über rezeptive oder produktive Fähigkeiten aussagt, und nur weil ich dann den T-Wert rausgefunden habe, ist mir das vielleicht noch lang nicht klar, aber wenn ich dann von außen gezwungen bin, das in so einem Bericht zu verschriftlichen, muss ich es nochmal klarer zuordnen. Mhm. Das braucht man im besten Fall im Berufsleben dann nicht mehr so ausführlich, weil man es vorher schon so verinnerlicht hat.
Mhm. Das ist praktisch das Ziel, was wir damit verfolgen aus pädagogischer Sicht. Und mir ist jetzt gerade noch ein Begriff eingefallen, neben der Bündelung Strukturierung oder Strukturgebung oder sowas in der Art. Ne? Also dass man einfach einen Leitfaden hat, wo man strukturiert einfach sich einen Überblick verschafft über das, was hier gerade so los ist mit dem Patienten in dem jeweiligen Störungsbild, wo ich mich gerade befinde. Ne? Genau, das war jetzt unser Untersuchungsbericht. Genau. Nochmal kurz. Wozu?
Zum Bündeln, zum Strukturieren und auch
noch Sensibilisieren.
Genau. Und zum, zum umfassenden Blick schärfen.
Mhm. Und das ist unsere Intention hier in der Ausbildung, das so zu machen. Gäbe auch die Möglichkeit, das vielleicht anders zu machen. Also wir kennen jetzt keine Schulen, wo es nicht so gemacht wird. Nee. Ne? Also war bei dir auch nicht so, als du Ausbildung gemacht hast. Ich habe ja an der Schule hier Ausbildung, von daher ist mir das sehr wohl bekannt. Und habe auch mit meinem Fachkollegen Matthias häufiger mal drüber gesprochen, der sagt, er findet das so wichtig, ne? Der war mal in der Schule, wo die dann auch Collagen malen dürfen, und er hat gesagt, da geht so viel Fachliches oder so viel Didaktisches irgendwie den Bach runter, ne? Wenn man da eine Collage klebt, wie mache ich meine Therapie oder so, ne? Also der ist ja schon länger nicht mehr hier, aber er sagt, das ist aus seiner Sicht ein ganz elementarer Bestandteil hier unserer Ausbildung auch. Okay, U-Bericht abgehakt. Jetzt gucken wir noch mal jingle-technisch. Okay, der U-Bericht dann auf der Basis des U-Berichtes, also wir gehen mal davon aus, dass wir den Patienten, ne, den U-Bericht schreiben wir nur einmal bei einem Patienten, der neu kommt. Ne?
Genau, ganz am Anfang.
Und basierend auf diesem U-Bericht wird ja dann der erste Rahmenplan geschrieben. Es gibt alle 10 Stunden einen Rahmenplan. 10 Stunden deswegen, weil eine Verordnungsmenge laut Rezept ja meistens 10 Stunden sind. Ne? Deswegen machen wir da immer so diesen Zyklus, einen U-Bericht, Rahmenplan, 10 Stunden halten, logopädischer Bericht.
Für den Zwischenstand,
genau. Wieder einen Rahmenplan. Mhm. Genau, zwischendurch die Therapiepläne und die Dokumentation auch mit den Verlaufsprotokollen. Wieder logopädischer Bericht, Rahmenplan. Bis zum Ende gibt es dann praktisch einen Abschlussbericht, was auch dann wieder Charakter eines logopädischen Berichtes ist. Aber die Rahmenplanung. Erster Rahmenplan basiert auf dem U-Bericht. Was ist unser Rahmenplan? Was wollen wir damit?
Ja, auch was es im Berufsalltag als verpflichtende Dokumentation nicht gibt, in dieser Form Ziele festzulegen, im besten Fall ja mit Patient, Patientin, Angehörigen, das sollte
auch... Die dann auch irgendwo dokumentiert werden?
Ja, genau, die auch schriftlich festgehalten sind. Das ist gerade durch mit dem ICF-Blick darauf nochmal total wichtig. Du hast es schon angesprochen, ne? Auch Richtung Partizipationsziele, sowas besonders im Blick zu behalten. Und dann natürlich für jede Stunde heißt das für uns dann aber trotzdem zu überlegen, was für kleinere Funktionsziele will ich erreichen, damit der Patient so partizipieren kann, wie er das dann will. Und die 10 Stunden im Rahmenplan finde ich als Bezugsgröße, wie du gesagt hast, zum echten Leben mit den 10er-Verordnungen gut, sich da auch schon in der Ausbildung dran zu gewöhnen, genau. In solchen Zeitdimensionen zu überlegen, was könnte ich denn überhaupt in 10 Therapiestunden mit dem Patienten erreichen, was für Ziele ließen sich denn da umsetzen und im besten Fall bespricht man das auch mit den Patienten. Ich denke jetzt mit das heißt Erwachsenen also, noch mal konkreter als mit Kindern, aber da dann ja auch
die unter Umständen mit den konkreten Eltern. Ziele, die wir mit der Rahmenplanung unter anderem verfolgen, also insgesamt in unserer Dokumentation, ist auch die, dass man sich quasi an diesen Rhythmus und hier wieder der Begriff Struktur, wie das denn in der logopädischen Behandlung so ist, ne, einmal also einfach intensiv auseinandersetzt. Ne, also im Sinne von, ne, dass man das auch kognitiv tiefgreifend durchdenkt und nicht einfach nur tut und macht, ach, die 10 Rezeptdinger, oh, jetzt muss ich irgendwie einen Bericht schreiben oder eben auch nicht, manche Ärzte wollen ja auch keinen, dann kommt das nächste Rezept, sondern dass man sich langsam darüber im Klaren wird, ne, wie viel kann ich denn in 10 Stunden schaffen, was ist realistisch, ist, was ist nicht realistisch. Das Spannende dabei ist ja, wir hatten ja mal Leute, die auch Lehramt studiert haben schon und dann sagen, wenn ich für eine Lehrprobe im Lehramt irgendwie einen Plan schreibe, dann muss ich den ja 1:1 100% genau umsetzen in der Lehrprobe nach Möglichkeit, haben die so gesagt. Bei uns ist es so, wir versuchen möglichst nahe mit unseren Zielen an das, was man in 10 Stunden erreichen kann, ranzukommen im jeweiligen Bereich. Dennoch kann es aber sein, dass man weit daneben liegt, beispielsweise weil das Kind irgendwie viel schneller ist als gedacht oder aber im umgekehrten Fall, das Kind braucht viel länger dafür. Ne? Und das macht dann aber gar nichts. Ne? Man schreibt dann den Bericht und dann sieht man, okay, Kind braucht länger, also setze ich mein Ziel im zweiten Rahmenplan beispielsweise, ne, dann irgendwie anders, weil ich schon neue Erfahrungen mit dem Patienten gesammelt habe. Und das ist ja das Spannende, man sammelt Erfahrungen mit Patienten und dem, ne, wie sie in der Therapie weiterkommen mit der Hilfe des Therapeuten. Ne? Ja. Und das versucht man irgendwie so zu verinnerlichen, was geht denn so, überhaupt ein Feeling dafür zu bekommen, ne? Was geht und was geht nicht. Und das ist praktisch irgendwie so unser Hauptziel auch mit damit, ne? Dass man das so einschätzen kann.
Und da ist, wie du sagst, ist überhaupt nicht schlimm, wenn Ziele nicht erreicht werden oder übererreicht werden. Reflexion ist ja als Logopädin eh so ein wichtiger Punkt, um dann zu überlegen, woran lag das denn eigentlich?
Ach, soll ich gerade mal anders hinsetzen? Wir sind hier authentisch.
Dass wir in der Reflexion dann überlegen, woran lag das denn? Und der Unterschied ist ja, dass wir eben nicht programmatisch meistens arbeiten und sagen, in der ersten Stunde wird das gemacht, zweite das, dritte das, vierte das und so muss das durchgezogen werden, sondern dass wir das Ziel am Ende haben, vorher eine Idee haben, wie kommen wir dahin von Stunde zu Stunde, aber dann individuell an den Patienten oder die äußeren oder inneren Kontexte angepasst, das dann eben umsetzen.
Ja. Genau, also
funktioniert aber auch nur, wenn ich ein Ziel habe. Und ich glaube, das ist auch total wichtig. Mit dem Rahmenplan entscheide ich, welche Bereiche behandle ich denn jetzt in diesen 10 Stunden.
Auf der Basis, ne? Also
von dem aktuellen Stand, entweder Untersuchungsbericht
oder logopädischer Bericht.
Genau, ne? Dass ich entscheide, warum und mir auch überlege, warum behandle ich denn jetzt überhaupt diese Bereiche. Manchmal muss ich da gar nicht groß nachdenken, wenn das Kind relativ überschaubare Aussprachestörungen hat zum Beispiel, dann arbeite ich daran und weiß, ich nehme zur Unterstützung phonologische Bewusstheit und arbeite mit den Eltern und das war's. Mhm. Aber es gibt ja, wenn wir bei unseren Sprachentwicklungsstörungen bleiben, Kinder, die eine komplexe Sprachentwicklungsstörung haben, wo wir wirklich überlegen, welche Bereiche sind denn jetzt als erstes wichtig?
Mhm, genau.
Oder zur Abwechslung mal wieder dran.
Davon haben wir ja wirklich jede Menge, ne? Mhm. Gerade auch in der Sprachheilschule, mit der wir kooperieren. Ne? Da gibt es ja wirklich sehr komplexe Fälle auch, die einen mehr komplex oder weniger komplex, aber die sind in vielen Bereichen unterwegs unter Umständen. Es gibt aber auch den einfachen Fall, jemand kommt mit einer Aussprachestörung im Sinne einer phonologischen Störung beispielsweise, noch eine Kleinigkeit. Im Prinzip kann man da schon relativ schnell irgendwie die Aussage treffen, okay, so und so, das und das ist es. Die anderen Bereiche gucken wir uns vielleicht noch an, entweder mit einem Test oder informell über die Spontansprache. Und wenn da wirklich nichts auffällt, dann ist da halt auch nichts. Aber trotzdem sensibilisieren wir auch bei solchen Kindern dafür, nochmal genauer hinzugucken. Ne, auch das nicht einfach so abzutun, das ist nur eine Aussprachestörung. Und vor allen Dingen die neue PDSS, über die wir ja auch schon einen Podcast gemacht haben, von der Frau Kauschke und Frau Siegmüller. Da ist es ja auch so, dass die Idee ist, dass man diesen ganzen Test erstmal durchführt mit den Kindern. Man geht ja nicht her und wählt den Semantikteil aus oder den Phonologie-Teil oder was weiß ich was oder Grammatik, sondern die Grundidee ist die, dass man den einmal durchzieht und dann hat man in allen Bereichen eine Aussage, ne, im Idealfall. Genau. Ne, und man guckt da schon irgendwie größer drauf und das ist ja auch quasi die Errungenschaft mit von Siegmüller und Kauschke mit ihrer PDSS und mit dem patholinguistischen Ansatz. Ne? Also einen größeren Blick irgendwie auf das Kind mit einer Sprachentwicklungsstörung zu haben, das da in der Praxis ankommt.
Genau. Und da nutzen wir in der Ausbildung dann eben als Tool diesen Rahmenplan, wo man die Bereiche sich auswählt, begründen muss, warum sind für die nächsten 10 Stunden denn diese Bereiche besonders relevant. Und dann eben auch grob Ziele formuliert, wo will ich nach den 10 Stunden angekommen sein. Und da auch ganz klar versuchen kann umzusetzen, die so smart wie möglich, so überprüfbar und konkret wie möglich zu haben, dass wir eben nicht sagen, ach, das Kind soll einfach nach 10 Stunden verständlicher sein.
Mir ist noch ein schöner Begriff eingefallen. Wir haben ja irgendwie sowas wie bei den Oberricht wie Bündelung, Sensibilisierung und so weiter und so fort. Mir ist jetzt noch ein Bericht bei einem eingefallen, Bewusstwerdung oder Bewusstmachen. Ne?
Ja.
Sich bewusst machen oder was denn? Ne, nicht unbewusst therapieren. Unbewusst heißt einfach loslegen. Das kann kann man ja viel. Man kann intuitiv viel machen. Ne? Manche haben auch eine gute Intuition und können, und das groß schriftlich zu hinterfragen, irgendwie eine ganze Menge hinkriegen. Aber sagen wir mal, wirklich gut kontrollierbar, ne? Sodass man das so als Instrument den Studierenden, die Studierenden sozusagen durch ihre fachpraktische Ausbildung hindurch zu führen und zu begleiten, das ist schon ein gutes Instrument, über das Kommunikation über Therapie gut möglich ist. Was ansonsten vielleicht irgendwo im Äther hängen bleiben würde. Ich weiß ja nicht, was die Person sich gedacht hat. Ne? Also und,
genau,
eine Collage ist auch nicht so aussagekräftig. Nee, ne?
Das ist es immer, selbst wenn jemand sich Ziele überlegt, dann werden die ja, wenn sie nicht schriftlich festgehalten sind, müssen sie ja irgendwie anders kommuniziert werden. Und unsere Aufgabe als Supervisorin in der Ausbildungssupervision ist ja eben doch auch diese fachliche Begleitung zu unterstützen. Ist das realistisch? Passen die Ziele? Passen diese Therapiebereiche? Und entweder müssen wir da über jeden Patienten ewig reden oder wir haben halt was Schriftliches vor uns und wissen, was sich die Studentin oder der Student gedacht hat.
Genau, das ist sozusagen, ja, ich suche nach Begriffen, die das, ne?
Ja,
auch so eine Art
Kommunikation,
Führung sozusagen oder so eine Art Kommunikation, ne? Es gibt ja Medium, Schriftsprache in dem Fall, ne?
Ja.
Also systemisch Kommunikation hier, da, dort, nicht verbal, sondern schriftsprachlich nach einem bestimmten Prinzip. Und wir handeln praktisch hier diese Basisplan aus, um darüber zu kommunizieren, weil es sonst zu komplex würde, irgendwie jeden nach jedem Begriff zu befragen. Geht einfach nicht. Ist nicht möglich, da in die Köpfe reinzuschauen. Deswegen haben wir uns dieses System ausgedacht. Ne? Also um die Kommunikation über die Therapie und das, was da gelernt wird, möglich zu machen. Ne?
Und gerade am Anfang, mit jedem Störungsbild am Anfang, kann man ja noch nicht auf so viel Erfahrung zurückgreifen und könnte sagen, ich habe das Therapiekonzept POPT zum Beispiel schon so und so oft gemacht und kenne den Ablauf im Schlaf, sondern am Anfang muss man sich ja da erstmal reinarbeiten.
Und genau. Auch
dafür finde ich den Rahmen.
Und wie oft ist es so, dass jemand sagt, hä, da gibt es eine Vorübung?
Genau.
Ja, genau. Mhm. Ne? Also, und das kriegt man halt raus, indem man anhand der Literatur eben auch diesen Plan schreibt. Inhaltlich wollten wir ja nicht so sehr drauf eingehen, aber wie, du hattest schon mal gesagt, man sucht sich Bereiche raus, begründet auch warum. Dann die Ziele, die smart sein sollen. Wir begründen dann wiederum die Ziele auch, ne, einmal aus einer patientenorientierten Sicht. Was ist denn gerade mit dem Patienten, dass dieses Ziel sinnvoll ist? Und einer fachlichen, wissenschaftlichen Sicht, wofür wir die Literatur brauchen. Und dann schreiben wir auch die methodischen Schritte bis zum Ziel, lassen die dokumentieren, damit bewusst ist, aha, klar, ich steige jetzt ein in die Phonologietherapie, ne? Und das Erste, was ich mache, ist einfach diese Vorübung nach POPT. Und dadurch wird einem das bewusst. Und sonst würde man das vielleicht übersehen, wenn man im Buch nicht genau nachgeguckt hat oder bei der Gruppenarbeit nicht mitgeschnitten hat, dass das ein Bestandteil von POPT ist. Ne?
Und auch die Idee, von Anfang an zu versuchen, einen roten Faden reinzukriegen, ist, glaube ich, geschickt und entlastet dann von Stunde zu Stunde, weil dann habe ich es vorher schon einmal durchdacht. Wie könnte denn der Weg zu dem Ziel nach 10 Stunden aussehen? Und ich habe nicht nur einfach irgendwas Grobes mit soll halt besser sein, sondern muss dann von Stunde zu Stunde überlegen, oh, wie geht's denn jetzt weiter? Was mache ich denn jetzt als Nächstes? Sondern habe schon mal so einen roten Faden ausgerollt.
Genau, und wenn ich merke, ich muss davon abweichen, dann weiß ich, dann ist mir bewusst, wieder hier Bewusstwerdung, dass ich davon abweiche und wird mir auch klar, warum ich davon abweiche.
Genau.
Ne?
Genau.
Eigentlich cool. Ne? Also es ist schon echt ein ganz, also auch nicht nur die Reflexionsprotokolle, sondern auch die Therapieplanung stellen ein Instrument der Reflexion da. Ne?
Ja,
permanente. Ne?
Genau.
Gut, das ist jetzt dazu. Ne? Nochmal kurz, ganz kurz zu Zielen wollte ich noch was sagen, ne? Weil smarte Ziele, ne? Smart heißt spezifisch, ne? Messbar,
akzeptabel
oder achievable auf Englisch, erreichbar überhaupt. Ne? Realistisch, timed, auf eine bestimmte Zeit bezogen. Ne? Und diese Art der Zielfindung, die findet ja nicht nur in der Logopädie der Bönzner Ausbildung statt, sondern das ist allgemeingängig, dass wir smarte Ziele formulieren, wenn wir zu irgendeinem Ziel kommen möchten, egal was es ist.
Ja.
Auch wie, beispielsweise mache ich gerade so einen Kurs, da geht es auch darum, ne, wie kann ich meine Ziele erreichen, die ich im Leben habe, die muss ich auch smart formulieren, sinnvollerweise. Das ist schon eine gute Erfindung gewesen. Gut, jetzt haken wir hiermit unseren Rahmenplan ab. Haken. Gut, hier. Der Therapieplan, die kleine Schwester, nee, der kleine Bruder ist ja der Therapieplan.
Ja.
Bleiben wir mal hier.
Na, der kleine Bruder, der.
Die Therapieplänin.
Der sich oft ja auch aufwendig und
die kleine Schwester vom Rahmenplan wollte ich noch sagen.
Ja, genau.
Aufwendig und anstrengend, vielleicht sogar noch aufwendiger und anstrengender. Ja, von Stunde zu Stunde. Nee, wir haben ja nur jede zweite Stunde. Ne? Das ist schon mal ein Zugeständnis. Früher musste zu jeder Stunde einer geschrieben werden.
Ja,
und die mussten dann auch noch verbessert werden, glaube ich.
Na, das war ganz früh.
Das war ganz früh.
Ja,
also davon, und das sagen wir jetzt für alle geneigten Hörer, davon sind wir ganz weit entfernt. Wir haben eine Arbeitsakte, in der auch beschriebene, handschriftlich beschriebene Therapiepläne drin sein dürfen. Die müssen nicht verbessert werden, sondern nur zum nächsten Therapieplan sollten die Veränderungen eingearbeitet werden. Und wir haben auch nur jede zweite Stunde einen Therapieplan, was schon mal deutliche Erleichterungen sind zu früher und auch zu Recht. Damit kommen wir klar.
Total.
Das ist jetzt kein Zugeständnis, wo wir sagen, so kann das Ganze dann auch nicht mehr klappen.
Nee, weil wir auch sehen, und da sind ja auch die Rückmeldungen, es ist wahnsinnig aufwendig, diese schriftliche Vorplanung. Ich glaube, wenn man es einfach nur so für sich auf ein kleines Zettelchen nebenher schreiben würde, würde halt vieles kurz und knapp was würde ich für Material brauchen und was wird das für ein Spiel? Und im besten Fall vielleicht noch, wie verhalte ich mich verbal oder nonverbal zielführend? Und da ist doch unser Therapieplan, wie wir ihn als Formular vorgeben, nochmal sehr viel ausführlicher. Ne?
Ja, ist schon sehr ausführlich, aber sagen wir mal so für alle verständlich, weil wir damit ja irgendwie bestimmte Prinzipien ausgehandelt haben. Also wir haben die für uns ausgehandelt und geben das so weiter. Also es ist schon eine Art Aushandlung. Ne?
Und das ist auch wieder was, also tatsächlich, obwohl wir es immer wieder sagen, kommen einzelne Studierende aus dem Praktikum wieder und sind überrascht, dass man da keine Therapie
gibt. Deswegen dieser Podcast heute.
Ja, genau.
Ne? Naja, das Spannende ist wirklich, ich meine, die Therapiepläne, wie gesagt, nochmal ganz kurz übergeordnet dazu, ne, ist wieder Rahmenplan, bloß von Stunde zu Stunde, nur für eine Stunde eben dann die Ziele, ne, dann auch mit Begründungen, mit methodischem Vorgehen, aber eben auch mit Therapeutenverhalten im Einzelnen nochmal was, etwas ausführlicher, genau. Wie verhalte ich mich als Therapeutin, gerade im Hinblick auf Feedback-Techniken auch, das ist nämlich ein ganz, ganz zentraler Punkt, dazu werden wir vielleicht auch nochmal einen eigenen Podcast machen irgendwann. Das nur am Rande, genau so sieht er aus, ne? Also die kleine Schwester, der kleine Bruder irgendwie vom Rahmenplan.
Scheinklein, weil in echt eigentlich größer. Ne?
Aber vom Zeitabschnitt her kleiner. Genau, also insofern einfach auch nochmal ganz bewusst machen, wo will man von Stunde zu Stunde hin, wie mache ich das, warum mache ich es, warum? Ne?
Ja.
Und
eben auch so konkret wie möglich wie. Ne? Also sich wirklich vorher das schon zu überlegen. Und gerade im Ausbildungskontext finde ich es so wichtig, sich eben verschiedene Möglichkeiten einer Therapiestunde vorher zu überlegen. Weil man ganz klarerweise eben nicht spontan sich total auf Erfahrung verlassen kann oder darauf verlassen, dass einem in dem Moment schon was Passendes einfällt. Deswegen finde ich es wichtig, sich vorher schon zu überlegen, was könnte ich denn für Hilfestellungen geben oder je ausführlicher ich mir vorstelle, wie läuft das denn dann ab, desto konkreter kann ich mir auch schon da notieren, was will ich denn für Fragen stellen, wie will ich was machen. Also es hilft, glaube ich, sehr.
Kann helfen. Ne?
Kann helfen, genau. Gerade weil man noch nicht auf Erfahrung zurückblicken kann.
Genau, also deswegen von uns engmaschig begleitet. Oh, jetzt war mir gerade noch was eingefallen, was ich interessant fand, aber jetzt ist es weg. Nee, macht nichts. Also wir sind ja auch immer damit beschäftigt, ne, weil ja immer wieder auch die Aussage da ist, das ist so anstrengend, ne? Und ist es auch, ne? Ja, man muss den ganzen Papierkram machen die ganze Zeit, obwohl sinnvoll, ne? Und aber wir machen uns auch immer wieder und sind auch aktuell in so einem Prozess drin, Gedanken, wie wir das noch vielleicht etwas geschmeidiger gestalten können oder schülerfreundlicher, studierendenfreundlicher, studenteninnenfreundlicher oder wie auch immer. Und letztendlich, ne, also versuchen wir schon, ne, wir sind da am Denken, wir versuchen das zu machen, aber wie gesagt, wir, uns ist es wichtig, das so begleiten zu können. Ich habe mir nochmal einen Begriff, der mir die ganze Zeit nicht eingefallen ist, ist der Begriff Entscheidungsprämisse, ne?
Ja.
Also das heißt, ne, in einem Unternehmen habe ich bestimmte, ne, Grundsätze sozusagen, die sind irgendwo festgelegt, im Idealfall vielleicht in einem Qualitätsmanagement auch, ne? Und das sind dann wiederum die Basis, stellt die Basis dar, auf der ich Entscheidungen treffe. Ne? Und das ist für uns die Entscheidungsprämisse, wie gestalten wir fachpraktische Ausbildung. Ne?
Ja.
Wir können die Prämisse auch anders gestalten. Wie gesagt, da sind wir immer so ein bisschen dran. Also wir haben aktuell die Unterscheidung getroffen, also um hier im systemischen Kontext zu bleiben, dass das Mittel der Wahl ist. Ne? Aber wie gesagt, wir meißeln nicht alles in Stein, sondern sind schon am Reflektieren und vielleicht fällt uns ja nochmal was ganz Tolles ein, was vieles viel einfacher machen würde für die Studierenden. Aber was es auch wirklich einfacher machen würde, aus meiner Sicht, ne, das ist jetzt so mein Ding, was ich auch mantramäßig dann öfter sage, wenn man das einmal richtig gemacht hat. Ne? Also beispielsweise, ich habe meinen Rahmenplan geschrieben, der wurde einmal korrigiert, mehrfach korrigiert. Also ich bin da immer eher für, ich lasse mal die Kirche im Dorf, andere machen es. Ne? Also ich persönlich sehe keinen Nachteil darin, jetzt nicht so akribisch zu sein. Aber, das ist meine Meinung. Aber sagen wir mal so, wenn ich einmal so einen Therapieplan habe, ich weiß also, so formuliere ich ein Ziel, so formuliere ich eine Begründung, so formuliere ich das, da steht die Patientin aktuell. In der nächsten Stunde sind wir vielleicht ein Schrittchen weiter. Das heißt, das Ziel muss nur einen Schritt weitergerückt werden, die Begründung muss auch nur ein Stück weitergerückt werden und die fachliche Begründung auch nur ein Stück weiter. Dann ist das Ganze auch schon halb so anstrengend aus meiner Sicht. Also wenn man es einmal so richtig klar für sich hat. Ne?
Und dieses Schreiben des Therapieplans ist tatsächlich was Aufwendiges. Die Gedanken, die man sich da macht, sind aber immer notwendig.
Genau, also, auch wenn man nicht schreiben würde.
Auch wenn man sie nicht aufschreibt, muss man sich diese Gedanken trotzdem machen für die Therapieplanung. Auch das, was die Studierenden in den Therapieplänen schreiben, sind die Sachen, die ich in der Therapie sage und mit zum Beispiel den Eltern bespreche. Ich erkläre denen vielleicht am Ende der Stunde, wir haben in dem und dem Bereich gearbeitet, das hat so und so gut geklappt. Nächstes Mal werden wir das und das machen, weil wir wollen ja irgendwann dahin kommen, dass ihr Kind dieses und jenes kann. Ich habe also den aktuellen Stand nochmal beschrieben. Ich habe eine fachliche Begründung gehabt und den Ausblick, worauf es hinläuft. Und das sind genau die Elemente, die in der patientenorientierten und fachlichen Begründung der einzelnen Therapieziele jedes Mal dran sind. Also das ist nichts, was jetzt eine zusätzliche Arbeit ist, sondern es ist genau das, was man braucht.
Genau, das heißt engmaschig fehlt mir hier noch ein, engmaschige Begleitung, engmaschiges Gedanken machen. Ne? Das heißt also, man könnte theoretisch auch da sitzen zu Hause, nichts schreiben, also keinen Therapieplan, der vielleicht auch eine Struktur gibt oder strukturgebend wirken kann. Also nicht nur als negativ war oder auf Widerstände treffend, ne? Sondern strukturgebend wahrgenommen werden kann. Ne? Wir können uns vielleicht auch nochmal eine andere Strukturart überlegen, warum nicht? Ne? Also wäre vielleicht mal ein größeres Projekt. Genau, ansonsten müsste ich da sitzen, bringe nichts zu Papier oder vielleicht schreibe ich Sermone mit der Hand oder schreibe das irgendwie am Tablet irgendwie mit der Kritzelfunktion auf oder so ähnlich. Ist aber notwendig, genau die, ob man jetzt währenddessen tippt und das in einen Therapieplan eintippt oder ob man das Ganze einfach als fließenden Text irgendwie auf ein leeres Blatt irgendwie formuliert. Im Grunde genommen sollte es das Gleiche sein. Und das ist nochmal, das ist jetzt echt ein super Aufhänger nochmal von dir, ne, dass es tatsächlich so ist. Die Zeit brauche ich ja trotzdem. Ne? Und wenn ich unsere Struktur und Taxonomie unseres Rahmen oder unserer Therapiepläne oder Pläne im Allgemeinen verstanden habe, dürfte das auch nicht mehr das Problem sein. Weil wenn ich einmal weiß, wie ich ein Ziel smart formuliere, dann weiß ich es ja. Dann kann ich es ja das nächste Mal auch machen.
Ne? Ja, gibt welche, die lassen sich nicht so einfach smart formulieren, aber auch da.
Ja, dann ist es auch so, und da würde ich
mir dann klar.
Ja, dann ist es auch so, und da würde ich dann auch nicht groß drauf bestehen. Es geht ja einfach um die Tendenz. Ja. Ne? Also und da, deswegen meinte ich eben vorhin auch, ich würde nicht alles so auf die Goldwaage legen und man muss auch nicht alles tausendmal irgendwie korrigieren und irgendwas. Es geht um die richtige Richtung. Sicherlich, und das liegt mir noch so auf der Zunge, gibt es auch die Überflieger, ne? Also es gibt ja Leute mit Einstein-Potenzial oder so in der Art, ne? Wo sich alles im Kopf so zusammensetzt, dass man sagt, ich habe hier gehört, wie das geht. Ne? Mhm. Das ist das Konzept, habe ich gehört. Ich habe dir zugehört im Unterricht oder irgendwie bin übers Buch drüber geflogen. Irgendwie jetzt sitzt hier der Patient und ich kann das alles schon. Ne? Aber das ist ja nicht die Norm. Also wir arbeiten ja nicht nur mit Leuten ab IQ 140 oder so, ne? Sondern es ist schon...
Und wir haben ja im Therapieplan auch nicht nur fachliche Themen drin, sondern ja auch sowas wie...
Kann ja sein, dass die Person das auch mitbringt.
Ja, ja.
Die emotionale Intelligenz.
Genau, es sind nur so viele einzelne Bereiche, wenn wir unser Kompetenzmodell angucken. Und das, finde ich, kommt ja auch im Therapieplan nochmal raus, dass wir zwar fachliche Sachen haben, aber auch nochmal die sozialkommunikative Kompetenz, Umsetzungskompetenz, auch alles nochmal mit drin, dass ich mir da vorher was überlege.
So Cut und Jingle jetzt, was den Therapieplan betrifft, du musst noch Apfelgelee kochen. Ich glaube, das wird nichts mehr. Doch. Nein, nein, nein.
Jingle mal los.
Er ist schon gejingelt. Er jingelt schon. Ich quatsche hier gerade rein in den Jingle die ganze Zeit. Siehst du mal. Okay, Apfelgelee mit Bericht.
Ja, der logopädische Bericht.
Zack, putz, ja. Drei Sätze dazu.
Ja, du hast schon gesagt, es ist wahrscheinlich das, was am realistischsten in der Ausbildung ist, neben dem Verlaufs- und Ergebnisprotokoll, weil man einfach da nach den 10 Stunden oder am Therapie erstmal Verordnungsende sich entscheiden muss, soll es weitergehen? Ich muss also ein Fazit ziehen. Soll weiter verordnet werden, ja oder nein? Oder ist der Patient hier erstmal an einem Punkt, wo wir keine logopädische Therapie fortführen? Genau. Das ist der Sinn der Sache.
Und in der Regel macht man in der Praxis halt diesen Kurzbericht, der wenig aussagekräftig für Fachleute ist, ne? Also für Leute, die jetzt eine Therapie übernehmen sollten. Und in Ausnahmefällen auch mal einen längeren Bericht, den man dann auch, glaube ich, bezahlt bekommt.
Ja, ne? Position.
Ja, und der aber dann echt auf Anforderungen und wenn es vielleicht ein komplizierter Fall ist und so weiter und so fort, ne? Das sind so die Dinge und wie gesagt, dann wiederum nach Ablauf unseres Rahmenplans oder der 10 Stunden, die eigentlich eine Verordnungsmenge darstellen, der finale Punkt, der wiederum dann die Ausgangsbasis für den neuen Rahmenplan darstellt, um dann in der Therapie fortzuschreiten. Ich würde sagen, dabei bleiben wir mal. Wir sind jetzt bei 56 Minuten.
Ja.
Mehr müssen wir dazu nicht sagen. Und dann noch ein paar, nach dem nächsten Jingle, noch ein paar ganz kurze Worte irgendwie zu unserer wiederum eigentlichen Dokumentation in Form der Protokolle. Ne? Dokument, die unsere Ergebnis-Verlaufs-Reflexionsprotokoll.
Ja, also ich würde es nochmal deutlicher trennen zwischen Ergebnis- und Verlaufsprotokoll, weil das ja wirklich das ist, was jede Stunde Pflicht ist und das Reflexionsprotokoll von uns ja im Moment auch für jede zweite Stunde und auch mit einem anderen Ziel.
Für die Kompetenzentwicklung.
Genau, da geht es eher um die eigene Kompetenzentwicklung und das Verlaufs- und Ergebnisprotokoll, da steht ja der Patient, die Patientin im Mittelpunkt mit dem aktuellen Stand und eben der Dokumentation der Therapiestunde mit den Inhalten. Da geht es ja keinster Weise darum, ob ich das jetzt toll gemacht habe, ob mein Spiel der Burner war oder was auch immer, sondern geht es ja nur darum.
Ach, darum geht es nicht?
Nee, das darfst du im Reflexionsprotokoll ausführlich darstellen.
Ah ja, genau. Heute war ich wieder richtig toll.
Mhm. Genau. Und von daher würde ich es wirklich so aufteilen und das Ergebnis- und Verlaufsprotokoll kann auch wirklich kurz, knapp, präzise.
Also Ergebnis- und Verlaufsprotokoll ist eigentlich fast identisch, ne? Oder so. Also ich tue den Verlauf dieser Therapiestunde dokumentieren, das daran ist Verlauf. Mhm. Und da sind dann praktisch tabellarisch auch Ergebnisse festgehalten. Ne?
Genau.
Also was habe ich gemacht?
Nochmal der Fokus darauf.
Was habe ich gemacht? Wie hat es geklappt? Mhm. Und wo stehe ich jetzt? Ne?
Genau.
Das ist das, was ich, ja. Genau, also das. Ne, und damit machen wir hier so einen Knopf an die Sache dran. Ne, dass, wie gesagt, die eigentlichen, jetzt um nochmal auf den Anfang des Podcasts zurückzukommen, eigentlichen Aspekte, die sich auch in der Praxis wiederfinden, ist die Dokumentation, also praktisch das Protokollieren einer Stunde, was aber wesentlich knapper stattfindet, wenn man das praktisch in T-Org oder hier auf einem blattlinierten Blatt Papier irgendwie eingibt. Und eben der Kurzbericht, ne, der als logopädischer Bericht nach den 10 Stunden jeweils sozusagen geschrieben wird. Ne? Und da ist es wesentlich abgespeckter im Verhältnis zu dem, was wir gemacht haben. Aber wir wollen ja praktisch Ausbildung zielführend gestalten aufgrund unserer Entscheidungsprämisse, unsere Art der Dokumentation der Therapien innerhalb der Ausbildung. Ein kurzes Statement noch, was mal der Herr Zückner gesagt hat, ne? Oder was, nee, was eigentlich, das hat er gar nicht gesagt, aber es hat er geschrieben. Es gibt gerade für den Bereich Redefluss die sogenannte AAUS, heißt sich Aachener Analyse unflüssigen Sprechens. Da geht es darum, 2 Minuten Spontansprache zu transkribieren, was echt heftig ist, ne? Und anhand dessen irgendwie die Unflüssigkeiten anhand von Partituren darzustellen, ganz übersichtlich. Das ist etwas, was richtig, richtig lange dauert. Und er schreibt auch, also eigentlich ist es eine Aussage, die ich nicht persönlich von ihm gehört habe, dass das was für die Ausbildung ist, um ein Feeling dafür zu bekommen. Das heißt, damit quält man in Anführungszeichen Leute nur in der Ausbildung. Später ist das so nicht mehr möglich, ne? Aber dadurch bekommt man dann ein Gefühl für, ach, das sind die Symptome, die die Person zeigt. So ist das also. Hätte man das vielleicht nicht einmal gemacht in seiner Ausbildung, Partiturdarstellung, also wir verwenden das auch für den Unterricht, aber in einer abgespeckten Weise, nicht 2 Minuten Spontansprache transkribieren. Hätte man das nicht gemacht, würde man vielleicht gar nicht verstehen. Ne, Stottersymptomatik ist hochgradig komplex. Was gehört eigentlich wohin? Und würde rausgehen und sagen, klar, es gibt Primär- und Sekundärsymptome, aber so richtig verstanden habe ich nicht, wie sich das dann tatsächlich in der Realität zeigt. Ne? Das nochmal so als Abschluss. Und der kommt ja auch aus der Lehre in Aachen, ne? Ebenso wie Peter Schneider, der Co-Autor von dieser AAUS. Und von daher, ne?
Passt
das genauso in dieses Spontansprachanalyse, genau, was ein diagnostisches Instrument ist. Aber nur einfach mal im übertragenen Sinne, warum betreibe ich denn so hier als Abschluss formuliert denn so einen Riesenaufwand, ne, wenn das dann später einfach gar nicht mehr gemacht wird. Genau deswegen, da kannst du es von der Pike auf lernen. Später haben wir keine Zeit mehr dafür. Ja. Es sei denn, jemand möchte auch in seiner Freizeit sich ausschließlich mit Logopädie beschäftigen. In diesem Sinne.
Was machen wir jetzt gerade hier?
Genau. Kein Gott dafür, so wirklich
Caroline. Beschäftigen wir uns auch in unserer Freizeit mit.
Ja, weil wir Bock haben auf Podcasts, weil wir profilneurotisch sind. Weil wir. Ja.
Nein.
Doch.
Da haben wir doch jetzt gut was rausgefunden.
Genau, also im Hinblick auf die Tatsache, dass wir vorhin gar nicht wussten, worüber wir sprechen wollen, haben wir wieder ganz schön viel gesprochen. Wir haben über eine Stunde gefüllt. Mhm. Wir hoffen, dass es irgendjemanden gibt, der dem was abgewinnen kann.
Ja.
Also ich bin ja immer der Meinung, man kann die Podcasts irgendwie gut einfach mal so auf einer Autofahrt hören oder ich höre sie gerne beim Einschlafen, genau. Und dann kriegt man vielleicht nicht alles mit oder so, aber trotzdem man so die To-Go-Messages oder so ähnlich, was die To-Go-Message einfach hier für unsere Studierenden, ne, wenn wir die mal als Hörer adressieren, ist einfach, es macht schon Sinn. Und wir versuchen
wissen,
das auch. Ja, wir wissen, wie aufwendig das ist, glauben aber, dass man ohne diese Pläne nicht so gut zum Ziel kommen würde und vor allen Dingen, dass es sonst auch nicht weniger aufwendig wäre, weil man ja schlicht und ergreifend auch drüber nachdenken muss, wie man die Therapie gestaltet. In diesem Sinne.
Sagen wir Tschüss. Danke für Anja, die immer die Kapitelmarken setzt, damit das Hören auch von längeren Podcasts gut möglich ist. Und dann wünschen wir allen noch einen schönen Tag und gute Nacht.
Und bis zum nächsten Podcast. Der nächste wird auf Englisch sein.
Ohne mich.
Ja. Yay. Jetzt tauchen wir wieder ab in das Multiversum unserer